Unibet. Episode 80. Bernhard Starkbaum, Torhüter, ÖEHV-Nationalteam und Spuso, Vienna Capitals.
Es gibt schon ein paar Talente, aber die muss man halt auch fördern danach. Eistraining, Techniktraining, alles schön und gut, aber wichtig ist auch die Eiszeit.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem Torhüter abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey O'Clock. Die IIHF-Weltmeisterschaft ist also Geschichte. Finnland ist der Weltmeister. Österreich hat den Klassenerhalt geschafft und dementsprechend ist es hier bei Unibet Hockey O'Clock natürlich auch mir ein Anliegen gewesen, einen der österreichischen, muss man so formulieren, WM-Helden auch in den Podcast zu holen. Und niemand geringerer als der ÖEHV-Teamtorhüter Bernhard Starkbaum hat sich jetzt Zeit genommen. Bernhard, freue mich außerordentlich, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, die WM im Rückspiegel zu betrachten und vielleicht dann auch schon einen Blick vorauszuwerfen auf die anstehende Saison der Spuse Vienna Capitals.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Bernhard, du könntest 10.000 bessere Dinge machen, als jetzt mit mir über Eishockey zu plaudern. Insofern bin ich extrem dankbar. Nachdem du nach so einer langen Saison erst Ligaspiele, dann WM-Vorbereitung, dann auch die WM an sich, dann nach Hause zurückgekommen bist, gibt es so einen Moment, wo dann irgendwie diese Last, dieser Druck, der natürlich als Leistungssportler auch bis zum gewissen Grad immer da ist, abfällt? Ist es nach dem letzten Bewerbsspiel der Saison bei der Tür hineingehen, Schlüssel weglegen und sich denken, boah, endlich daheim?
Ja, also das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Die Saison war doch sehr lang mit der Olympia-Vorbereitung. Davor hat es auch schon ein bisschen früher begonnen, die Saison heuer. Dann die lange Saison und jetzt noch die AWM, fast über 10 Monate. Von dem her bin ich jetzt schon froh und glücklich, ein bisschen abschalten zu können und den Sommer genießen zu können.
Sommer genießen ist ja für Profisportler immer relativ, ich glaube Thomas Koch hat das und jeder weiß, dass das einer der akribischsten Arbeiter im österreichischen Eishockey ist, aber von ihm ist es nicht ganz so weit. Bis zu dir, solche Profisportler-Sommer beginnen ja viel, viel früher, als dass der normale, der gemeine Eishockey-Fan auch tatsächlich vermuten würde. Und dieses Trockentraining, die Basis legen für alles, was dann passiert ab August im Training Camp. Wie sieht, und wir zeichnen das Gespräch am 30. Mai aus, wie sieht dein Juni, wie sieht dein Juli aus? Nur damit wir den Leuten mal ein Gefühl geben können, wie wenig Zeit da mitunter auch wirklich dann für Privates und Hobbys ist und wie viel da schon wieder Grundlagenarbeit ist.
Na klar, also Sommer ist jetzt ein insofern Sommer für mich heißt nicht die ganze Zeit in der Eishalle sein, weg vom Eis. Sommertraining werde ich im Laufe der Woche jetzt beginnen, schätze mal Mittwoch herum. Und dann wird 6-mal die Woche 1 bis 2 Einheiten abgespult, je nachdem Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination, die verschiedensten Elemente da. Werden wir dann zusammensetzen die nächsten paar Tage mit dem Fitnesstrainer. Und dann einen Plan, denke mal, zusammenstellen, wie es dann nachher weitergeht. Aber im Großen und Ganzen, also wirkliche komplette Pause gibt es keine.
Und nur, dass das die Hörerinnen und Hörer auch mal verinnerlichen, was für unfassbare Athleten wir tagtäglich, wöchentlich, auch nicht nur in der Eishockey League, sondern bei der Weltmeisterschaft sehen dürfen, wie viel Arbeit, wie viel Einsatz da dahinter steckt. Eishockey ist tatsächlich mittlerweile ein 12-monatiges Business geworden, wenn du ein paar Tage nach dem WM aussagst, ja, in ein paar Tagen geht schon wieder los mit dem Training, dann kann man da tatsächlich auch nur ein klein wenig den imaginären Hut ziehen. Kommen wir aber zur abgelaufenen Weltmeisterschaft und mit dem, was gestern passiert ist. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Erscheinen wird's dann wieder wie gewohnt am Mittwoch hier bei Unibet Hockey O'Clock. Finnland hat sich in der Overtime gegen Kanada im WM-Finale durchgesetzt, nachdem du so viel Eishockey gespielt hast, wahrscheinlich auch so viel Eishockey gesehen hast, dass du da das WM-Finale überhaupt noch zu Gemüte geführt oder hast du gedacht, Eishockey so weit weg wie möglich?
Mein Sohn wollte unbedingt sehen, von dem her das erste Drittel hat er sich anschauen dürfen und danach ist es nebenbei noch gelaufen, während ich halt die restliche Hausarbeit gemacht habe, ist nebenbei schon auch gelaufen und das spannende Finale oder die letzten 10, 20 Minuten haben wir schon auch angeschaut.
Ist Finnland ein verdienter Weltmeister? Und ich frage es auch deswegen, weil es in die Overtime gegangen ist, weil es nochmal dieses kanadische Comeback gegeben hat und Overtime gerade 3-3 wahrscheinlich noch mehr Münzwurf als ohnehin schon 5-5. Insofern Finnland verdient Heim-WM-Sieger?
Ja, also ich denke, sie haben von Anfang an schon zu den Favoriten dazugehört. Sie haben halt eine sehr routinierte Mannschaft mit sehr vielen Arbeitern, vor allem die, was man so gar nicht merkt, was die defensive Drecksarbeit leisten. Das hat man schon auch die ganzen Turniere gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich glaube, 4 oder 5 Spiele haben sie zu 0 gespielt. Das heißt, man hat gesehen, dass sie defensiv sehr gut stehen, dass es schwer ist, ihnen ein Tor zu schießen. Und ja, in der Offensive haben sie genug Kapazitäten, die für Tore jederzeit gut sind, vor allem im Powerplay.
Und genauso ist es dann auch passiert. In einem 4-3 Powerplay gab es den letztlich World Championship Winning Treffer, das World Championship Winning Goal von Manninen und das Ganze natürlich zum Gaudium der ausverkauften Arena in Tampere. Ich möchte mit dir aber natürlich auch ein klein wenig über die Erfahrungen des ÖRV und auch dein Turnier sprechen. Es waren die letzten Wochen mit Uli Schwarz, der quasi Schweizer Expertisen eingebracht hat, mit Rainer Diewis, der auch viel Torhüter-Expertisen eingebracht hat und Roger Bader ohnehin schon viele WM-relevante Vertreter hier bei Unibet Hockey Clock zu Gast. Und bei Roger Bader ist auch über die Vorbereitung gesprochen worden und die Länge und dass das relevant ist und dass es auch wichtig ist, gegen andere A-Nationen zu testen. Jetzt würde mich gerade bei dir als direkt involvierter Spieler natürlich interessieren, wie verhält sich das als jemand, der in der Meisterschaft mittendrin ist, hofft so weit wie möglich zu kommen und es ging dann aus deiner Sicht und aus Wiener Sicht leider mit einem Sweep im Halbfinale gegen Red Bull Salzburg zu Ende. Wie sind da die Absprachen, wie viel Zeit man auch noch bekommt zu regenerieren, ab wann man zum Team stößt? Beim erstmöglichen Termin oder bist du als, ich nenne dich jetzt mal mit all dem vorhandenen Respekt, Elder Statesman im Team, jemand, der sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, möchte ein bisschen ein, zwei Tage mit der Familie haben, bevor es zum Team geht?
Ja, nach der Saison dauert es meistens mal 2, 3 Tage. Wenn es dann so weit kommt, dass sich dann der Teamchef bei den jeweiligen Spielern meldet. Je nachdem auch, wie viel Einsatzzeit in den Playoff dann nachher der jeweilige Spieler gehabt hat, wird es dann nachher auch ein bisschen, sag ich mal, berücksichtigt. Wenn wir zurückdenken bei uns, der Armin Preisser, der ist, ich glaube, 2 Tage nach dem letzten Spiel ist er sofort zum Nationalteam gefahren und hat gespielt. Hat dort sehr gut gespielt. Und das ist, denke ich, auch für Junge sehr wichtig, dass sie auf internationalem Niveau die Eiszeit kriegen, sich mit anderen Nationen messen können. Und bei älteren Spielern oder bei Spielern, die mehr Eiszeit haben, ist es dann auch so, dass der Trainer fragt, wie schaut's aus, wie fühlst du dich, gibt's für Wehchen. Und dann wird halt drüber geplaudert, was sich der Trainer vorstellt, wann er einrückt. Jeder bekommt normalerweise genug Freizeit oder zumindest ein paar Tage, um sich ein bisschen zu erholen und auch danach mental wieder bereit sein für die Weltmeisterschaft und die Vorbereitung dazu.
Jetzt bist du Jahrgang 86, Armin Preisser, Jahrgang 2000. Da liegen dann doch mal schlappe 14 Jahre dazwischen. Der wird dann, und man kennt ihn aus der Liga als Kampfschwein und das wirklich im positivsten aller Sinne, der wird dann wahrscheinlich auch ein klein wenig frischer zum Team gehen, wenn du zu so einem Teamzusammenzug kommst und wenn es dann vor allem auch auf eine A-Weltmeisterschaft zugeht, man vielleicht noch ein paar Tage dann auch mehr Zeit hat. Wie gestaltet sich das in Absprache mit Teamchef und auch Torhütertrainer Rainer Diewis, seines Zeichens natürlich auch Puls24 NHL-Experte? Wie sind da die Absprachen, wie du nicht nur Game-Ready, sondern World-Championship-Ready gemacht wirst?
Na, das hat mir im Großen und Ganzen mehr der Roger Bader und der Divo entschieden, genauso wie die Trainings- und Matchsteuerung. wann wer welches Spiel spielt, wann Backup ist, wann extra trainiert wird, wann nicht, wann ein bisschen mehr forciert wird, wann ein bisschen weniger. Also das sind viele Sachen, die im Endeffekt dann nachher der Trainer entscheiden, auch wenn ich vielleicht es gerne anders gehabt hätte, weil ich einfach, wenn geht, immer mit der Mannschaft dabei sein will oder sowas, aber da zählt halt im Prinzip der Mannschaftserfolg und die Trainer, denke ich, haben das alles richtig entschieden, wenn wir jetzt so zurückblicken. Und ja, kann einfach nur sagen, dass es ein unglaubliches Mannschaftsgefüge war und einfach einen riesen Spaß gemacht hat mit den Jungen. Weil wenn wir zuerst geredet haben wegen Jungen, dass sie halt quasi dann gleich nach der Saison zum WM-Team zustoßen oder zur Vorbereitung, wo halt lange, viele Trainingseinheiten und lange Wochen noch bis dahin sind und ja auch Junge, die eigentlich nicht so am Zettel stehen beim Teamchef, dann die Möglichkeit haben, sich ins WM-Team zu spielen. Und ich denke, heuer war ein super Beispiel bei zwei, drei Jungen, wo, glaube ich, viele nicht damit gerechnet haben, die den Cut danach zu WM geschafft haben und Bomben-WM abgeliefert haben.
Du hast extrem viele spannende Dinge jetzt auch erwähnt, auf die noch separat zu sprechen kommen möchte. Der erste Schlüsselbegriff, den ich ein klein wenig auffassen möchte, ist der Terminus Technicus Matchsteuerung. Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch bei der WM. Du hast Spiel 1, 3, 5 und 7 des 7 Spiele während eines Turniers auch absolviert. War das von vornherein so abgesprochen? Oder ist es dann auch bei der Weltmeisterschaft von Tag zu Tag blickend so, dass man versucht, den besten Goalie mit dem vielleicht besten Training auch zu spielen? Oder wisst ihr im Vorhinein, im Regelfall, wenn nichts passiert und alle verletzungsfrei bleiben, ist es genau 1-3-5-7 beziehungsweise 2-4-6?
Nein, das entscheidet der Trainer dann ein, zwei Tage davor. Kommt dann meistens zu uns und sagt, wer spielt, wer Backup ist und wer Pause hat. Das wäre auch nicht fair, dem anderen Torhüter oder den anderen Torhütern gegenüber vorher schon Entscheidungen zu treffen, weil ja, wenn der Torhüter nicht performt, ist es das gute Recht vom Trainer, dass er den aufstellt, der besser ist und wo er denkt, die Chance ist größer zu gewinnen mit dem Torhüter.
Jetzt gibt es so viele Fragen, die sich auch darum ranken, wie es bei so einem Turnier, wo so viele Spiele in so kurzer Zeit auch passieren, abläuft. Gerade im fortgeschrittenen Torhüteralter, wo es dann wahrscheinlich auch aus der abgelaufenen Saison noch das eine oder andere Wehwehchen gibt, dass man mitzieht, ist auch bei der Weltmeisterschaft für dich als jemand, der es gewohnt ist oder gewohnt war, viel zu spielen, der Anspruch, jedes Spiel zu spielen? Oder bist du dann schon auch ganz schön froh darüber, wenn es heißt, okay, Bernhard, heute ist dein Pausentag, heute darfst du dich auf Regeneration fokussieren und konzentrieren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bin einer, der so oft es geht halt spielen will. Es macht mir Spaß, am Eis zu stehen, mich mit anderen zu matchen, einfach dieser Siegeswille. Ich denke, das sind fast alle Goalies gleich, dass da jeder so oft es geht spielen will. Aber wie gesagt, da geht es nicht um, was ein Einzelner, jetzt in dem Fall Torhüter will oder ein einzelner Spieler will. Jeder mag spielen, aber wichtig ist, dass alle 22 oder in dem Fall 25 Spieler bei der WM am gleichen Strang ziehen und ein Ziel verfolgen. Und das hat ja auch nicht nur den Torhüter oder die Torhüter betroffen mit Pausen und mit dem Energiemanagement, sondern auch bei Spielern. Wenn man denkt, der Thomas Raffl oder der Heinrich haben auch eine Partie einfach komplett ausgesetzt, weil es einfach ein extremes Pensum ist, dass innerhalb von 10 Tagen 7 Spiele, das geht schon an die Substanz. Und wenn du da wirklich jede Partie Vollgas fahren willst, dann brauchst du auch genug Erholung.
Das ist so was Spannendes angesprochen und gerade beim Nationalteam, gerade bei WM-Vorbereitungen, wo sie so viel tun kann mit den ganzen Cuts, mit den offenen Fragen, wer aus Übersee stößt vielleicht zum Team, welcher der, Der Austro-Experte in der National League oder in der Swedish Hockey League kommt vielleicht noch dazu. Das ist eine Mannschaft, die sich nicht ständig, aber dann doch von Beginn des ersten ÖRV-Camps bis zum Ende dann mitunter stark verändert. Und du hast aber gesagt, diese Mannschaft, da hat man sehr früh gespürt, dass da sehr viel Nähe, dass man sehr eng ist, dass das vorhanden ist. Ab wann war so ein Punkt, wo du gedacht hast, okay, das ist, und du hast viele Teamzusammenzüge auch erlebt, aber wo war so der Punkt, wo du gedacht hast, das ist eine wirklich spezielle Truppe?
Ich würde sagen, in der Vorbereitung schon. Was wir da, ja, sage ich mal, gemacht haben, da die Vorbereitung war ja länger als geplant, mit dem Punkt, dass wir eben dann zur AWM haben fahren dürfen, wegen den traurigen Umständen. Aber sehr war das dann nachher positiv, dass wir relativ früh fast alle Spiele mit an Bord gehabt haben. Und heuer waren dann relativ viele junge, auch sehr junge Spieler teilweise dabei. Und ich denke, die Mischung hat das heuer ausgemacht. Der Unterschied zu früher war oft, da hat es hin und wieder so kleine Grüppchenbildungen oder sowas gegeben. Und das war heuer definitiv nicht der Fall. Also es hat jeder mit jedem war unterwegs, sind am Platz gesessen. Sicher gibt es, sage ich mal, zwei, drei, die Roomies gemeinsam am Zimmer sind, dass die meistens zusammensitzen, das ist ganz normal. Aber na, man hat einfach gemerkt, dieser Zusammenhalt, dieser Wille, jeder das zu machen, was der Trainer vorgibt, vom Körperspielen über Schüsse blocken, über einfach die Kleinigkeiten, die wir so vorgeben haben. Und dann halt auch der Spaß, den wir gehabt haben in der Kabine und abseits von der Eishalle, war echt eine coole Erfahrung, eine coole Weltmeisterschaft.
Gerade wenn es um die Implementierung auch von jungen Teamspielern geht und auch im Wissen, dass das Goalie-Trio die letzten Jahre über de facto ident geblieben ist mit David Kickert, mit David Madlener und deiner Wenigkeit, versuchst du bei den Feldspielern dann trotzdem auch, und ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber er passt halt irgendwie schon ganz gut, weil du der Veteran im Team bist und eben Elder Statesman, bist du dann auch jemand, der auch auf jüngere Cracks zugeht und versucht ihnen gerade vor großen Turnieren ein klein wenig Guidance zu geben, Mentorship, oder bleiben da die Goalies und die Feldspieler ein klein wenig untereinander?
Na, also wenn man was auffällt in der Mannschaft und das jetzt nicht gerade von der Captain Group bearbeitet oder angesprochen wird, dann würde ich schon was sagen. Aber es war auch heuer so, dass wurscht, ob jetzt ein Junger zum Alten war oder ein Alter zum jungen Spieler, wenn irgendwas nicht passt hat oder wenn irgendwo eine Kleinigkeit war, wo man sagt, hey, wir können da als Mannschaft noch was verbessern, was ändern, dann hat er das gesagt, wurscht, wie alt er war. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass im Team jeder gleichgesetzt ist. Und das ist wurscht, ob das jetzt ist ein 17-, 18-Jähriger oder 36-Jähriger oder noch älter. Das ist genauso, wenn irgendwelche Sachen sind beim Trainerstaff oder sonst was, dann war überhaupt kein Problem, dass das angesprochen wird. Und das war einfach auch ein Mitgrund, warum die Weltmeisterschaft da so erfolgreich abgeschlossen werden hat können.
Und dieses erfolgreiche Abschließen, das ist natürlich der Klassenerhalt, aber am Weg dorthin und natürlich gab es dieses Entscheidungsspiel gegen Großbritannien, sind trotzdem sehr, sehr viele österreichische Augenbrauen nach oben geschossen, als es trotz der 3-1-Niederlage gegen Schweden zum Auftakt dann doch als Achtungserfolg zu werten war, als es gegen die USA auf einmal einen Punkt gab und als es dann eine Sternstunde des österreichischen Nationalteams gab, nämlich mit dem 2-1-Sieg nach Shootout gegen Tschechien. Eine Mannschaft, gegen die man auf diesem Niveau in grauer Eishockey-Vorzeit das letzte Mal überhaupt bestehen konnte. Ich habe mich auch mit Rainer Tivis im Vorfeld dieses Gesprächs unterhalten und er hat auch deine Leistung gegen Tschechien explizit gelobt. Wie ist es für dich als jemand, der so viele Nationalteamspiele auch absolviert hat, gegen so einen Gegner von solchem Weltrang dann tatsächlich als Sieger vom Eis zu gehen?
Ja, es war ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, Wir haben gewusst, wir sind ein Underdog, wir haben bei den letzten Weltmeisterschaften 5, 6, 7, 0 jedes Mal verloren gegen diese großen Nationen. Und ja, ich denke, wir haben heuer auch schon in der Vorbereitung gezeigt, dass wir auch gegen diese großen Nationen, wenn wirklich alle, das muss aber dann wirklich von der ersten bis zur vierten Linie, jeder das System umsetzen. Der Spielverlauf muss natürlich auch ein bisschen auf unserer Seite sein, was in dem Match glücklicherweise der Fall war mit 30 Sekunden Verschluss, der Ausgleich. Jeder muss halt seinen Teil dazu beitragen. Und das war ja ein cooles Gefühl, wenn wir jetzt dann noch dazu zurückdenken, okay, wir haben in Drittplatzierten geschlagen, im Penaltyschießen. Penaltyschießen ist auch immer Glück, das gehört genauso dazu, aber ja, diesmal haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt.
Das Gute an dir ist, du warst seit deiner Karriere immer ein Straight Shooter, was auch Aussagen und Analysen anbelangt, und vielleicht können wir auch mit ein paar Goalie-Floskeln entweder aufräumen oder sie zumindest einordnen. Wenn man sich dann so ein Spiel wie gegen Tschechien zu Gemüte führt und wenn man als krasser Underdog in die Partie geht und wenn man dann auch deutlich mehr Schüsse auf sein Tor abbekommt, als man abgibt. Gibt es als Goalie trotzdem Momente, und du hast auch diese Klatschen gegen Tschechien angesprochen, wo man sich merkt, okay, das Momentum, das geht jetzt langsam auf unsere Seite, beziehungsweise als Goalie befinde ich mich in einem Groove, bringt weiter Schüsse auf mich. Heute klappt das mit den Saves.
Klar, ich meine, also ich habe es zumindest lieber, dass ich, sage ich mal, kontinuierlich beschäftigt bin und 30, 40 Schuss habe und quasi so komplett in der Partie bin, als ich habe nur, weiß ich nicht, 3, 4 Schüsse pro Drittel und man ist dann vielleicht geistig nicht da, wo man sein sollte oder sowas, oder man schaltet einmal kurz ab, was man auf dem Level sich überhaupt nicht erlauben darf. Obwohl in der Partie war es so, dass das Schussverhältnis, glaube ich, relativ ausgeglichen war.
25-19. Für mich mit einem Viertel mehr. Dann.
Ja, aber da, wenn ich da dann an die Partie zurückdenke, wo wir gegen die USA in der Verlängerung verloren haben, was ich mir da erinnern kann, haben die, weiß ich nicht, 40 plus Schüsse gehabt und der Kicks hat unglaublich gehalten. Und da hätten wir genauso schon einen zweiten Punkt mitnehmen können. Das ist, einmal gewinnt der, einmal gewinnt der. Und da war das Glück leider nicht auf unserer Seite, obwohl wir damals in der Partie auch sehr, sehr gut und sehr hart gearbeitet haben. Hat es halt in der Partie leider nicht sollen sein, obwohl ein Punkt gegen die Amis auch unglaublich ist, wenn wir ehrlich sind. Aber natürlich der Sieg dann nachher gegen die Tschechen Penaltyschießen noch einmal um eine Stufe höher einzustufen ist. Aber es waren, ja, ich denke, nicht nur die zwei Partien, sondern generell sehr gute Partien, die wir da im Großen und Ganzen abgeliefert haben. Und wir können richtig stolz sein.
39 Schüsse, die es von den Amerikanern auf das ÖEHV-Tor gab, in dem David Kicker gestanden ist. Diese Leistung soll an dieser Stelle, und auch das macht dich zum Teamplayer, der auch immer wieder den Mannschaftserfolg betont, nicht gering geschätzt werden, beziehungsweise auch an dieser Stelle erwähnt werden. Die Unibet-Statistik, die natürlich auch bei der IIHF-Weltmeisterschaft geführt worden ist, weist für dich 4 Starts aus, einen Goal Against Average von 2,40. Wir erinnern uns an den legendären Pierre Paché, der immer gesagt hat, alles unter 2,5 ist Championship-Winning Goalie Material. Deine Save-Percentage knapp über 90%. Und am wichtigsten die Sieg-Niederlagen-Quote, nämlich die 2 Siege. Den einen gab es, völlig überraschend, muss man letztlich gestehen, gegen Tschechien, den anderen gegen Großbritannien, und da musste man dann aber ganz schön zittern, und da bist du auch einer der veritablen Difference Maker gewesen. Jetzt verläuft das Turnier doch so, wie es viele erwartet haben, und dann völlig anders, weil man sich insgeheim erhofft hat, vielleicht wird gegen Norwegen gepunktet, vielleicht wird gegen Lettland gepunktet, dann gibt es aber schon Frühpunkte gegen die Amerikaner und die Tschechen, wo man sich nichts ausgerechnet hat, aber trotzdem gibt es dieses Entscheidungsspiel. Du weißt, du bekommst den Start. Du weißt, es geht über sein und nicht sein, ob A-Gruppe oder B-Gruppe in diesem einen Spiel, und das eben als letztes Spiel bei der Weltmeisterschaft. Ist man da in der Kabine, in der Vorbereitung, im Spielertunnel nervöser als sonst, oder macht die Routine deiner vielen 100 Spiele da mittlerweile keinen Unterschied mehr?
Nervös ist immer so ein, würde mal zwiegespaltener Begriff nennen. Das kann positiv und negativ sein. Sicher ist Anspannung da und man weiß, vor allem als Tormann, wenn man Fehler macht, dann sieht man es an der Anzeigetafel. Aber ich bin froh, ich spiele gern solche wichtigen Entscheidungsspiele, weil während der Partie denke ich ehrlich gesagt nicht dran, ob das jetzt Spiel 1, Spiel 7 oder Vorbereitungsspiel ist. Also mein Ziel ist einfach in jedem Spiel, wurscht wie, ich will mir auf den nächsten Schuss so gut wie möglich vorbereiten, will den nächsten Save machen. Und ja, das sind im Prinzip die Momente, wofür man im Sommer so hart trainiert oder in der Vorbereitung oder auch WM-Vorbereitung, wie auch immer. Das sind die Momente, wo du als Sportler am Eis stehen willst, um zu zeigen, hey, wir sind besser, wir gewinnen als Mannschaft und das macht den Unterschied aus. Und vor allem dann nachher dieses Gefühl, wenn du dann da draußen stehst mit der ganzen Mannschaft und die Nationalhymne hörst und singst, das sind Momente, da rinnt mir immer noch die Gänsehaut runter.
Du hast ja deine Arbeit mit dem Fitnesstrainer im Sommer angesprochen, aber eben auch die Coolness, große Spiele wie in Anführungszeichen kleine, normale wirken zu lassen. Wie kommt man mental zu so einem Punkt, dass man sich wirklich nur auf den nächsten Schuss konzentriert, nur auf den nächsten Save und die Größe oder potenzielle Größe eines Moments nicht zu nah an sich ranlässt?
Für mich ist es eher so, ich kann es sehr gut abschalten. Wurscht, was war, das kann man meistens sowieso nicht mehr ändern. Man kann es nicht mehr ändern. Wenn du ein blödes Tor gekriegt hast, dann ist er drinnen, okay. Aber ja, das Spiel geht weiter, das Spiel ist dann nicht aus. Man muss sich dann immer noch weiter konzentrieren und man kann den Fehler vielleicht noch ausbessern, indem du halt 2, 3 unglaubliche Saves machst und dann vielleicht so den Unterschied ausmacht. Also das, für mich ist es jetzt dann egal. Und wichtig ist einfach, dass man in der Zone bleibt, wo du einfach fokussiert und konzentriert bist, wo du quasi geistig mental, physisch immer ready bist, den Safe zu machen. Und ja, wie gesagt, dann kommt auch als Tormann halt oft Glück dazu. Dann hüpft er von der Stange rein oder hüpft er von der Stange raus. Also das sind ja viele Kleinigkeiten, die dann zusammenspielen müssen. Und ja, von dem her, ich bin froh, ich spiele gern solche Spiele. Das macht mir Spaß und davor probiere ich mir vorzustellen, wie das halt das Gefühl ist, wenn du nachher eben zusammenstehst mit dem Gewissen, okay, du hast den Klassenhalt geschafft, du singst die Hymne mit, nachher wird gefeiert. Das sind halt so Momente, ja, da arbeitest du drauf hin und die kannst du Sport eigentlich richtig genießen.
Nachdem ich es selber oft im Kommentar auch nicht als Floskel verwende, aber Short Memory heißt es immer wieder im Leistungssport, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vielleicht auch selbst visualisiert hat, da muss man sehr schnell die Festplatte auch löschen können, sich eben auf die nächste Glanztat fokussieren, auch vielleicht ein klein wenig hoffen, dass das Glück wieder einem hold ist. Gab es so einen Punkt in deiner Karriere, wo du das Gefühl hattest, Festplatte löschen, das funktioniert jetzt genauso, wie es sein soll, oder ist es ein Prozess, der immer noch andauert?
Na, das sind halt immer wieder so kleine Momente, wo du denkst, okay, es funktioniert nicht so, dann überlegst, was könntest du anders machen, wie hast du das früher gemacht? Wenn es Zeitpunkte oder Phasen in einer Saison bei mir gibt, dann wo es halt nicht so läuft, dann suche ich mir gern ein, zwei alte Spiele raus. Vergleiche das eventuell mit Zeiten, wo ich mich halt richtig gut gefühlt habe, wo ich gut gespielt habe und probiere halt da vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten herauszufinden, die den Unterschied machen. Und es sind halt oft echt nur die geringsten Kleinigkeiten, ob es jetzt ist, ob es 2, 3 Zentimeter weiter vorne spielst am Kreis oder ob es die Hände vielleicht um 2 Grad anders hältst. Das sind so Kleinigkeiten, die ja, also mir zumindest helfen dann nachher, wenn es nicht so läuft, ja, einfach wieder auf Spur zu kommen. Und das Wichtigste ist einfach arbeiten, weil geschenkt wird da nichts. Und wenn man ja besser werden will oder nicht schlechter werden will, dann muss man trainieren.
Und die ganze Absurdität auch des Eishockeysports ist in dem zusammengefasst, was du gesagt hast. It's a game of inches. Auch das eine Floskel, die immer wieder bemüht wird, wenn Manninens One-Timer gestern ein paar Zentimeter weiter nach rechts geht und die Scheibe in die Rundung und ein Break der Kanadier, kann es genauso gut auch Weltmeister Kanada sein. Wenn man sich aber bei so einem Turnier befindet und je nachdem, was auch in der National Hockey League passiert, du hast die Goalie-Elite des Planeten dort werkt. Schaut man da schon auch mal aus der eigenen Chris rüber zu einem Jussi Okinawa oder einem, gestern war es dann Tompkins, logischerweise, einem Chris Driger, oder versucht man sich da, soweit es geht, auf sich selbst zu fokussieren? Oder hängt man diesen Weltklasse-Leuten dann schon ein klein wenig nach? Schaut man sich schon auch an, wie die bestimmte Situationen angehen?
Na, das habe ich früher schon gemacht und das mache ich auch jetzt noch. Dass ich da hätte immer gefallen vom Spielstil, beim Training eventuell hin und wieder mal beobachtet oder auch beim Match. Auch heuer bei der Weltmeisterschaft habe ich mir ein paar, wenn nicht ganze Spiele, aber zumindest teilweise Drittels angeschaut. Von den verschiedenen Mannschaften, Mats Likens zum Beispiel, gibt es lang genug Torhüter dort, die zu beobachten waren, die auf Top-Niveau spielen. Ich meine, dort spielen alle vom Top-Niveau, aber in der NHL spielen oder in Russland gespielt haben. Und eventuell noch herauszufinden, wo man vielleicht noch was ändern kann. Ich meine, man kann immer zwei, drei Kleinigkeiten ändern. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wenn man gewillt ist, einfach sich weiterentwickeln zu wollen und offen ist für Neuigkeiten, dann hilft das auf jeden Fall.
Jetzt bist du mit 36 Jahren einer der älteren Torhüter bei der Weltmeisterschaft gewesen und hast das Ganze trotzdem aus österreichischer Sicht auch einem großen Erfolg, nämlich dem Klassenerhalt zugeführt. Was mich immer interessiert und jede Karriere hat prinzipiell ein Ablaufdatum, wenngleich da aktuell in der NHL, auch in der NFL und in vielen anderen Leistungssportbereichen auch Grenzen verschoben werden. Aber was läuft mit 36 nicht mehr so wie zum Beispiel als 26-Jähriger? Oder was ist anders?
Es ist anders. Es ist definitiv anders, dass ihr länger braucht zum Aufwärmen. Früher habe ich mir angezogen, bin aufs Eis gegangen und das war alles kein Problem. Mittlerweile schon so, dass ich immer mehr Zeit fürs Aufwärmen nehme, meine Dehnübungen mache, einfach noch mehr Zeit in der Halle verbringe, um Stretching, so Kleinigkeiten. Früher war es halt oft härter trainieren oder mit mehr Gewichter und noch intensiver oder sowas. Und mit der Zeit, je älter man wird, desto mehr muss man halt auch auf seinen Körper hören. Natürlich ein paar Jahre Profi-Eishockey gehen nicht spurlos an einem vorbei. Jeder Sportler, der man sagt, er hat keine Wehwehchen davon tragen, dem glaube ich kein Wort. Von dem her, ja, es ist einfach, man muss herausfinden, jeder muss für sich herausfinden, wann was das Optimalste ist. Für den einen ist wichtiger, dass er Kraft trainiert, dass er mehr dehnt, der andere braucht mehr Erholungszeit, mehr Zeit am Radl, mehr Massagen, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da ist das Wichtigste einfach, dass sich jeder für sich Gedanken macht, was braucht er, um sich gut zu fühlen.
Gibt es da vielleicht dann auch ein klein wenig Genugtuung, wenn man den Blick in die große National Hockey League wagt und dort sieht, dass im Conference-Finale der Western Conference aktuell ein 40-jähriger Torhüter steht, den hunderte Experten und Expertinnen wahrscheinlich schon dutzendfach abgeschrieben haben und Mike Smith aber trotzdem für die Edmonton Oilers seinen Mann steht?
Ich meine, ich denke, als Tormann kann man ein bisschen länger spielen als Feldspieler. Einfach weil man mit den Jahren lernt, teilweise das Spiel ein bisschen besser zu lesen. Der Mike Smith hat natürlich noch dazu die perfekte Größe für die NHL drüben. Super Technik, spielt in einer super Mannschaft. Ich meine, es sind immer viele Faktoren, die da zusammenspielen. Man kann einen Torhüter nicht mit jedem automatisch vergleichen. Wurscht, ob das die Safe Percentage ist. Wenn einer also ein schlechteres Safe Percentage hat als ein anderer, heißt es nicht gleichzeitig, dass er ein schlechterer Goalie ist. Das ist oft eine Kombination aus vielen Sachen. Sicher macht der Torhüter auch seinen Teil dazu. Aber zählt genauso die Art und Weise dazu, wie die Mannschaft agiert. Es gibt Mannschaften, ich kann mir in einer Zeit in Skellefteå erinnern, in Schweden, wo man gegen Skellefteå jedes Mal, weiß nicht, 30, 40 Schüsse vielleicht aufs Tor gehabt haben. Aber die haben halt vorm Tor einfach so gut die Spieler weggedrängt oder ferngehalten vom Tor, dass der Torhüter maximal die Schüsse von der blauen Linie hat nehmen müssen und da war kein Rebound oder so. Und dann spielt es sich natürlich als Torhüter vielleicht, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht offensiv sehr viele Tore schießen kann, aber halt anfällig auf Konter, 2 gegen 1 Situationen oder sonstiges ist oder auch im eigenen Drittel dann die Rebounds nicht so gut cleared wie manch andere oder Schüsse blockt. Also das sind viele verschiedene Punkte, die da zusammenkommen, was im Endeffekt dann nachher auch häufig an der Save Percentage vom Goalie, wer sich widerspiegelt.
Und für all diejenigen, die das vielleicht dann auch einer Umsetzung in die Realität betrachten wollen oder sich zu Gemüte führen möchten. Die zweite Runde des Stanley Cup Playoffs, da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Andrei Vasilevskiy hatte eine über 98-prozentige Save Percentage, auch weil vor ihm de facto alles weggeblockt worden ist, was weggeblockt werden konnte. Auch für diejenigen, die das Torhüterspiel dann vielleicht auch mal überkritisch analysieren. Es geht auch natürlich um die Vorderleute. Insofern sehr schön, dass du auch das erwähnt hast. Was für mich und für viele Fans des ÖRV-Nationalteams aber natürlich auch eine vordergründig wichtige Frage ist, du bist wahrscheinlich mittlerweile im Herbst der Karriere, lass es auch gerne Sommer sein, wünsche dir noch viele, viele erfolgreiche Jahre. David Kickert, mittlerweile über 30, David Madlener nähert sich den 30 Jahren und ich habe auch Roger Bader und Reinhard Tivis die Frage gestellt wurden, dass das österreichische Team-Goaltending oder das Nationalteam-Goaltending steht. Ist es Alarmstufe Gelb, Alarmstufe Rot oder ist eh alles gut, weil die Vranischitzes und die Schmidts dieser Welt irgendwann dann in euer aller Fußstapfen treten werden?
Ja, da ist zu hoffen, dass der Sevi und der Ali in unsere Fußstapfen treten werden, aber man darf das nicht außer Acht lassen, dass definitiv zu wenig österreichische Torhüter in der Liga aktiv sind. Oder zumindest Spiele bekommen. Viele Mannschaften setzen auf Ausländer, da haben österreichische Torhüter dann nachher wenig Einsatzzeit und das ist das im Prinzip, was einen Torhüter stärker macht. Weil man kann trainieren, so viel er will, so hart er will. Ein Training wird ein Match nie ersetzen können. Und da ist es halt schade. Wir brauchen definitiv eine bessere Ausbildung in vielen Vereinen für die Torhüter. Es wird daran gearbeitet, also es gibt schon Salzburg Wien, weiß nicht, wie es jetzt in Linz oder Frankfurt ausschaut, was danach kommt. Es gibt schon ein paar Talente, aber die muss man halt auch fördern danach. Eistraining, Techniktraining, alles schön und gut, aber wichtig ist auch die Eiszeit. Ich meine, wenn ich jetzt an zurückdenke, bei mir war es lang so, dass ich Overage habe spielen dürfen, sprich drüber noch etwas bei den älteren Mannschaften auch noch spielen habe dürfen und ich glaube 2-3 Jahre Overage. Da bin ich auf viele Spiele gekommen und das, denke ich, hat mir in meiner Karriere viel geholfen. Und so wirklich mit Technik habe ich auch erst begonnen, wie ich nach Villach zum Kersche gekommen bin. Also ich denke, dass die Kombination aus Einsatzzeit, Match und Torhütertraining gezielt, was jetzt auch das Off-Ice-Training betrifft, weil ein Off-Ice-Training von einem Torhüter ist anders oder sollte anders sein als von einem Spieler, weil einfach andere Muskelgruppen trainiert oder forciert werden müssen, weil es einfach der Bewegungsablauf von einem Torhüter anders ist als von einem Spieler. Die Basis, sie ist für alle gleich, ist klar, aber es sind dann halt viele, viele Kleinigkeiten im Training, die beim Match danach einen riesigen Unterschied ausmachen können.
So eine Statistik, die nicht nur die Statistikerinnen und Statistiker bei Unibet zutage gefördert haben, sondern auch eine, die sehr gerne in meinen Kommentaren verwende. Carter Hart, lange Jahre das nächste große Goalie-Talent der National Hockey League, der wahrscheinlich nächstes Jahr sich erst recht wird beweisen müssen, um diesem Ruf auch gerecht zu werden. Der hat 239 Spiele allein im Nachwuchsbewerbsspiel in der Western Hockey League absolviert. Das ist eine Zahl, da kommt man als österreichischer Goalie oder generell als Goalie in der Eishockey League wahrscheinlich überhaupt erst drauf, wenn man 7, 8, 9, 10 Jahre dann auch tatsächlich überwiegend versucht zu spielen. Das sind auch völlig andere Dimensionen. Jetzt ist für viele, und das hast auch du angesprochen, die Zahl der Einsätze in Bewerbsspielen ausschlaggebend. Rainer Diewes hat vor 2 Wochen an dieser Stelle hier bei Unibet Hockey Clock in die Kerbe geschlagen, dass sein Wunsch wäre, dass es hauptamtliche Torhütertrainer bei jedem, zumindest Profiverein, gibt. Wenn du einen Wunsch an den Torhüter Gott formulieren dürftest, für österreichisches Eishockey, was wäre der?
Ja, ich denke einfach Kinder, die wirklich gewillt sind, den Step zu machen, aber auch Unterstützung von den Vereinen benötigen, weil nur eins funktioniert nicht. Du kannst noch so talentiert sein und hart arbeiten wollen, wenn du keinen hast, der es dabei bringt, wird es schwer sein, dass du das Ganze umsetzt. Von dem her muss einfach die Kombination passen. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass mehr Österreicher in der Liga spielen oder zumindest mehr Eiszeit bekommen. Sicher, ich kann jeden Club verstehen, der sagt, ja, wir müssen gewinnen und alles Mögliche. Aber man kann auch mit österreichischen Goals gewinnen. Ist nicht so, wenn ich jetzt zurückdenke, der Ali Schmidt hat, ich glaube, letztes Jahr in den Playoffs die entscheidenden Penalty gehalten, gespielt. Wichtig ist für einen Torhüter ist einfach Vertrauen. Jeder Mensch macht Fehler. Das, vor allem als Junge, wenn du in eine Mannschaft kommst, die eventuell schon routiniert und erfahrener ist, Fehler macht jeder, ob es jetzt ein Stürmer ist oder ob es ein Verteidiger oder Tormann ist, jeder macht Fehler. Der Unterschied ist halt, als Tormann siehst du jeden Fehler dann an der Anzeigetafel. Wenn ein Verteidiger oder Stürmer einen Fehler macht, ja, es gibt immer noch ein paar andere, die es ausgleichen können und wenn nicht, das ist immer noch ein Goalie da. Und das ist halt das Schwere, wo halt, ja, ich kann beide Seiten verstehen, wo die GMs und Trainer sagen, wir müssen gewinnen und wenn der das nicht abliefert, dann müssen wir umdenken oder dann muss halt Denkbord spielen. Aber wenn wir jetzt einen Blick über die Grenze hinaus machen, in der SHL zum Beispiel, ist es nicht anders. Da sind auch viele junge Torhüter, die, sage ich mal, teilweise knapp 40% der Spieler spielen. Klar, die wichtigen, entscheidenden Spieler, danach hat der Import, oder die haben fast keine Imports, also der routiniertere. Aber denen wird einfach das Vertrauen immer und immer wieder geschenkt. Und das war auch so, wie damals noch da war. Siehe jetzt Ullmark, der in der NHL für Furore sorgt, war damals mein Backup, zuerst mit 18 oder so. Dann, wie ich gegangen bin, war er sich mit dem Forsberg abgewechselt, der jetzt auch in der NHL ist. Und die haben halt kontinuierlich Spiele bekommen. Und die mehrmals, damals waren sie, ich glaube, beide 19 und 20 und haben eine ganze SHL-Saison gespielt, sind, glaube ich, knapp, oder haben die Playoffs knapp verpasst und ja, haben aber genauso ihren Weg geleistet oder ihren Weg gemacht und ihre Arbeit geleistet. Oder wenn man jetzt an die Schweiz zum Beispiel denkt, ich meine, ich habe mit dem Arnold Kurto gesprochen, damals, wie er in Davos war, ist er mit dem jüngsten Torhüter-Duo in der Schweizer Geschichte gestartet und ist bis ins Finale gekommen mit Berra und Giannoni, glaube ich, waren das damals. Also es sind sicher, du brauchst halt auch Trainer, die das Ganze forcieren und die halt, wenn es einmal nicht so gut läuft, einem einerseits okay in den Hintern aufreißen, das gehört auch dazu. Wenn er performt, dann muss man es auch sagen können und da ist halt auch der Spieler dann gefordert oder der Torhüter dann, dass er Kritik sachlich versteht und nicht persönlich nimmt und daran dann nachher quasi zerbricht. Und andererseits, ja, es muss einfach alles zusammenpassen. Und ich denke, es gibt genug Torhüter, die das Potenzial hätten, nur sie brauchen halt auch die Gelegenheit, um es über längere Zeitraum zu zeigen.
Wir halten fest, 3 Säulen, Spiele, individualisiertes Training, Torhütertraining und Vertrauen als vielleicht mal 3 Grundsäulen, Wünsche für die Zukunft, für mehr österreichisches Torhütertalent. Ein Wunsch, der jetzt tatsächlich auch Realität wird, der hat mit einem Gewinnspiel zu tun, das es vorvergangene Woche hier bei Unibet Hockey Clock gab. Nämlich gab es ein Game Worn Jersey deiner Wenigkeit zu gewinnen aus der ÖRV-Saison 2021. Fast unnötig zu sagen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmerrekorde reihenweise gesprengt worden sind. Sehr, sehr viele Menschen, die das Jersey haben wollten. Leider nur eine Person, die gewinnen konnte. Die Glücksfee hat sich für Susanne Pölzl-Huema entschieden. Die wird stolze Besitzerin eines Game Worn Bernhard Starkbaum Jerseys. Das wird dir, liebe Susanne, von den Kolleginnen und Kollegen von Unibet in den nächsten Tagen auch postalisch zugestellt werden. Herzliche Gratulation nochmal an dieser Stelle. Ich möchte mit dir, Bernhard, aber auch noch ganz kurz über die bevorstehende Eishockey-League-Saison sprechen. Deine 17. Profisaison, die es werden wird. Und es gibt ein, wenn man so will, neues, altes Goalie Tandem in Wien mit Stefan Steen und deiner Wenigkeit, David Kickert. Das ist ein paar Tage nach dem Klassenerhalt des ÖRV-Nationalteams bekannt geworden, wird in Salzburg mutmaßlich Backup von Atte Tolvanen werden. Wie siehst du das Goalie-Tandem der Caps in der kommenden Saison? Mit wie viel weinenden Augen ist auch der Abgang des letztjährigen kongenialen Partners David Kickert bei dir bestückt?
Klar, also mit Kicks war immer ein Spaß und wir werden noch weiter Kontakt haben von dem her. Ja, sicher wäre es schön, wenn Österreicher noch mehr die Möglichkeit haben, sich beweisen zu können. Und ich glaube, das ist auch ein Mitgrund, warum der Kicks weggegangen ist. Ich denke, wir haben in Wien das mehr als Luxusproblem gehabt, dass wir 2 österreichische Nationalteam-Torhüter da gehabt haben. Das glaube ich, kein Verein der Welt hat das, was die Caps letztes Jahr gehabt haben. Unglaublich positiv kann man das nur sehen aus Wiener Sicht, weil wir noch zu 2 Wiener waren. Auf der anderen Seite nehmen wir uns quasi Eiszeit weg. Jeder will spielen. Von dem her, ja, ich denke, dass einfach wir beide den unbedingten Willen dazu haben, dass wir Nummer 1 sind und so viel spielen wie möglich. Und das, so schließt sich mehr oder weniger der Kreis, wenn du zuerst gesagt hast, deswegen ist es okay, wenn der andere spielt oder sowas. Sicher ist es okay, wenn der andere spielt, aber jeder ist einfach so ehrgeizig, dass er spielen will und dass er seinen Teil dazu beitragen will, dass die Mannschaft gewinnt. Und von dem her denke ich, dass das sicher ein Mitgrund war, warum wahrscheinlich der Kicks dann leider weggegangen ist. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt an die nächste Saison denke, dass wir in Wien um Kandidat schlechter waren sind. Der Stefan hat letztes Jahr schon 2 Spieler für uns gespielt, ein Shoutout einmal Artois kriegt. Er hat öfter mit uns mittrainiert, war unglaublich lässiger und cooler Typ. Also wir in Wien brauchen uns, denke ich, hoffentlich, solange Verletzungsmisseren ausfallen, können wir uns da richtig gut beschätzen.
Und das ist auch dieser klassische Grain of Salt, mit dem man die letzte Saison dann auch rückbetrachten muss, mit der Covid-19 Epidemie innerhalb des Teams während der Playoffs mit diesem couragierten Spiel 7 Sieg zu Hause gegen Klagenfurt und dann letztlich dem unglücklichen Playoff aus in der Serie, die nicht so klar war, wie es das 4-0 im Halbfinale gegen Salzburg auch suggeriert hat. Insofern haben die Caps letztes Jahr sicher sehr, sehr viele Sympathien gewonnen. Und die Caps sind auch ein Team, das Lippenbekenntnis, wir wollen Österreicher forcieren, tatsächlich mit Leben füllen. Und gerade wenn man jetzt die Offseason betrachtet, natürlich ist mit Radek Prokesh der Topscorer von Snowman gekommen, dann mit Lukas Kainz, mit Yannick Pilone, mit Niki Würschel, mit Lane Viviros, auch 4 Cracks, die allesamt fürs ÖRV-Nationalteam spielberechtigt sind. Du als ein aufmerksamer Beobachter der Eishockey-Szene Österreichs, wie beurteilst du bisher, und klar, in der Eis tröpfelt das alles so dahin und es kommt dann erst nach und nach alles raus, aber wie beurteilst du nach aktuellem Wissensstand die Offseason der Vienna Capitals?
Ja, sehr gut. Ich meine, wir haben letztes Jahr schon gemerkt, wie stark im Prinzip junge Österreicher sein können und helfen können. Haben sie letztes Jahr schon vermehrt einbaut und ja, das Management war in der Offseason oder auch schon während der Saison, keine Ahnung, wann die Verpflichtungen zustande gekommen sind, aber denke ich, gute Arbeit geleistet, wenn man sieht, Rakenzi hat, ich glaube, 26 Punkte oder sowas gemacht, an sehr talentierten Verteidiger aus Klagenfurt, was ich mir hab sagen lassen, der Bille ist sehr hart arbeitend, der Lehn, braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber reden, den kennt ja jeder, auch für den wird es ja wahrscheinlich hart jetzt wieder. Jetzt hat er doch eine ganze Saison leider aufgrund seiner Verletzung verpasst, aber der ist so ein harter Arbeiter. Da kann ich mir nur nichts anderes vorstellen, dass er sich super in das Mannschaftsgefüge einfügt. Und ich denke einfach, ja, dass wir, dass ich weiß, einen super österreichischen Kern haben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der zum Erfolg beisteuern kann.
Kann es mir eventuell entgangen sein, ob der Fülle an Neuigkeiten oder es gab noch nichts Offizielles, auch das ist möglich, aber Dave Barr meines Wissens nach vertraglich noch nicht wieder an die Caps gebunden, wenngleich alle, zumindest auch Beobachterinnen und Beobachter nach der vergangenen Saison gesagt haben, Match made in heaven, das wird ja dann hoffentlich auch mit der neuen Zusammenarbeit klappen, wie sehr es auch aus deiner Sicht vielleicht auch stellvertretend für das, was sich vielleicht auch wichtige Bestandteile der Mannschaft denken, dein Wunsch, dass es mit Dave Barr in eine zweite Saison in Wien geht?
Ja, es wäre sicher wünschenswert, was der Dave letztes Jahr aus einer jungen, relativ unerfahrenen Gruppe gemacht hat, die viele nicht einmal annähernd irgendwie am Zettel gehabt haben. Vor allem auch nach der Preseason, die jetzt nicht so gerade nach rund verlaufen ist. Aber ich denke, dass er und der Christian Dolleschalder sehr gute Arbeit geleistet haben, um ja das Boot, was am Anfang ein sehr rauer See war, wieder in sogere Gewässer manövriert hat und dann ja einen guten Draht zur Mannschaft gefunden hat. Und von dem her ist es nur zu hoffen, oder würde ich mal sagen, mal wünschen, wenn wir da so wieder in die Saison starten können und da weitermachen können, wo wir letztes Jahr aufgehört haben.
Das wird sich dann alles in den nächsten Wochen, vielleicht auch ersten Monaten entscheiden, während das österreichische Eishockey jetzt tatsächlich in die tiefste Offseason geht, wird auf der anderen Seite des Teichs noch die wichtigste Teamtrophäe die wichtigste Trophäe im Teamsport ausgespielt, nämlich der Stanley Cup. Da sind wir mittlerweile bei den Final Four and a Half, würde ich es jetzt nennen, weil heute Nacht noch Spiel 7 zwischen den Rangers und den Canes steigt. Da geht's um das letzte Ticket für die Eastern Conference Finals. Und damit sind auch nur noch 5 Torleute mutmaßliche Starter verblieben. Mit Andrei Vasilevskiy von den Tampa Bay Lightning, mit Igor Shesterkin oder Antti Ranta Rangers oder Canes, mit Darcy Kemper von den Avs und Mike Smith von den Edmonton Oilers. Wem von diesen 5 schaust du persönlich gerne zu und gibt es da auch so insgeheim jemanden, dem man es vielleicht mehr gönnen würde als jemand anderem?
Na, also gönnen definitiv nicht. Ich denke, das sind alles unglaubliche Torhüter, die da drüben spielen. Ich meine, jeder, der das schafft, darüber zu kommen, der muss schon einiges im Kasten haben. Zuschauen kann ich jetzt einmal auch wirklich so sagen, Shesterkin hat eine unglaubliche Saison gespielt. Mit ich glaube über 94% Safe Percentage ja, richtig, richtig stark gespielt. Und was sich auch mit der Teamleistung und dem Verteidigungsverhalten der Rangers zu tun hat. Vasilevskiy, ja, da glaube ich, brauchen wir nichts sagen. Ich glaube, es gibt kaum einen Torhüter, der noch mobiler in der Hüfte ist. Ja, okay, mit Quick vielleicht, aber dem Zuschauen, ja, macht einfach riesig Spaß, die Größe noch dazu. So flexibel, es gibt schon, ich könnte da jetzt nicht wirklich einen hervorheben, wo ich sage, das ist mein Favorite, den schaue ich am liebsten zu und den vergönne ich den Stanley Cup.
Denn jeder hätte es sich tatsächlich verdient, die Stanley Cup Playoffs natürlich auch weiterhin auf Puls 24 zu sehen. Und für dich steht jetzt hoffentlich neben dem ganzen Sommertraining, das trotzdem erwartet, ein klein wenig mehr Offseason an, als das bisher der Fall war. Durfte dich weit über 15 Minuten auch mit meinen Fragen quälen. Möchte mich außerordentlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Sommer und freue mich, dich im September auf Eis wiedersehen zu dürfen.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ja, wir sehen uns. Auf jeden Fall schönen Sommer, danke.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey.